wird ja auch oft versucht, den Saatzeitpunkt etwas nach hinten zu legen, denn je weiter wir nach hinten kommen mit dem Saatzeitpunkt, desto einfacher haben wir es nachher in der Fuchsschwanzbekämpfung auch. Das ist natürlich in diesem Jahr so ein bisschen schwierig, denn die Leute, die das nach hinten geschoben haben, die haben eben noch nicht viel ausgesät.
Aufgepasst, alle, die die Folge bis zum Ende hören, auf die wartet eine kleine Überraschung. Da dürft ihr euch drauf freuen. Und wie immer dienen die angesprochenen Inhalte nur der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören. Wir haben eine super ereignisreiche Zeit beim Podcast hinter uns. Die letzte Folge war die Live-Folge auf der Agritechnica. Und haben eigentlich gedacht in der Vorbereitung, dass wir uns eigentlich mal wieder mit dem Getreide beschäftigen wollen. Und ja, zu diesem Anlass haben wir uns mit Frank zu Höhne zusammengeschaltet und sprechen eben mit dir über die Getreidesaison. Aber bevor wir da weiter einsteigen, Frank, vielleicht kannst du dich einfach nochmal kurz vorstellen und auch sagen, warum wir ausgerechnet mit dir jetzt über Getreide sprechen.
Ja, ich bin Frank zu Höhne, bin Vertriebsberater für Pflanzenschutz im Nordwesten, angesiedelt das Gebiet ungefähr von der Nordseeküste runter bis zum Landkreis Cloppenburg und zwischen Weser und Ems, beziehungsweise noch ein bisschen über die Ems hinaus, Richtung holländische Grenze, ist noch so eine kleine Enklave dahinter quasi. In der Gegend bin ich zuständig.
Ich muss sagen, wenn ich Emsland höre oder so da so deine Region, dann denke ich landwirtschaftlich vor allem an Milchviehhaltung. Also das ist schon auch so ein Schwerpunkt bei euch, aber trotzdem auch, wie sind so die ackerbaulichen Strukturen?
Ist sehr divergent im Gebiet. Wir haben Grünlandgürtel da drin liegen, in denen 90% Grünland ist und natürlich stark Milchviehhaltung. Wir haben aber auch oben die Marsch, in der es sehr stark ackerbaulich geprägt ist, mit auch entsprechend guten Böden. Und wir haben ja hier im Südoldenburgischen die Geest, das ist so gemischt, etwas sandigerer Boden, aber eben halt auch starke Tierhaltung, wie man es aus der Region kennt.
Heißt das für dich auch lange Wege, weil du diesen Grünlandgürtel immer irgendwie überspringen musst?
Lang ist relativ. Also in einer guten Stunde, Stunde 20 bin ich eigentlich überall im Gebiet.
Okay, das ist noch zu handeln. Ja, ich sag mal, wir gehen nachher nochmal näher drauf ein, aber so Wasserverfügbarkeit ist ja bei euch jetzt, sag ich mal, nicht so das große Thema in den Marschböden, denke ich.
Jein, kommt immer so drauf an. Also wir hatten im Mai diesen Jahres auch eine Zeit, wo wir bei den Sommerungen schon Schwierigkeiten hatten, gerade im Bereich vom Mais, der dann angekeimt war und dann sind die Marschböden aufgerissen, weil es so trocken und sonnig war und hat dann da entsprechend auch zu den Problemen geführt, dass der Mais nicht weiterkam. Mhm. Das ist schon so. Und im Süden, je mehr wir auf die Geest kommen, da ist es natürlich so, auf der Geest muss es eigentlich alle 2 bis 3 Wochen regnen, wenn man keine Trockenschäden haben will. Das war dieses Jahr natürlich fast immer der Fall, außer in einer kleinen Phase im Juni. Da hatten wir einmal eine Zeit, da war es hart an der Grenze und dann kam aber der Regen und dann hörte es auch gar nicht wieder auf zu regnen, so in etwa.
Du hast gesagt, der Mais kam nicht weiter. Liegt es dann daran, dass der Boden einfach zu fest wird, dass er einfach nicht da die Wurzeln nicht weiter durchdringen können?
In der Marsch oben sind ja die ganz schweren Böden, die reißen dann auf. Also da, wo das Säschar gelaufen ist, entstehen Risse im Boden. Die Wurzeln reißen ab und ja, die Körner liegen nackt in der Rille so in etwa.
Ich finde es unglaublich faszinierend. Also eigentlich ist Deutschland ja gar nicht so groß, aber am Ende hat dann doch irgendwie jeder Landwirt wieder so ganz eigene Herausforderungen, eigene Bedingungen. Bevor wir jetzt nochmal konkreter über den Getreideanbau sprechen, möchte ich die Vorstellung gerne einmal abrunden und klassischerweise gibt es da bei uns ein paar Oder-Fragen, denen du dich gerne stellen darfst und ich möchte dich bitten, auch kurz zu begründen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Die erste Frage wäre lieber Geschmack oder Geruch? Also was ist dir wichtiger?
Geruch.
Okay, warum?
Weil der Geschmack auf den Geruch fußt.
Das ist ein gutes Argument. Lieber Fernsehen oder lieber ein Buch lesen?
Ich glaube Buch.
Lieber kochen oder lieber was bestellen?
Auf jeden Fall kochen.
Ja, gehe ich auch mit. Lieber eher Logik oder Bauchgefühl?
Das käme auf die Abhängigkeit an, glaube ich. Je nach Lebenssituation. Also 50-50 würde ich sagen.
Ich finde, es ist auch, manchmal baut es auch aufeinander auf, so dass man intuitiv nach Bauchgefühl irgendwas initiiert. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt halt sehr viel Logik noch mit rein. So. Also es ist, ich glaube, es ist wichtig, beides zu haben. Wir haben gerade über dein Gebiet gesprochen, über die Landwirtschaft dort vor Ort. Wie kann man sich denn bei dir so einen typischen Arbeitsalltag vorstellen?
Saisonal sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich Phasen, Phasen, wo wir mehr mit dem Handel zu tun haben. Wir haben Phasen, wo wir im Prinzip zu 100% draußen in der Fläche sind. Je nachdem, was gerade auch beim Pflanzenschutz draußen läuft. Das ist schon sehr unterschiedlich. So, jetzt im Herbst gerade sind wir stark in der Planung fürs nächste Jahr halt unterwegs. Viel Büro, Abarbeiten von verschiedensten Sachen, die sich so angesammelt haben über die Saison. Und wenn man jetzt ganz klassisch mal Mai, Juni nimmt, da ist man im Prinzip nur draußen in der Fläche.
Wenn wir jetzt mal auf das vergangene Getreidejahr zurückblicken, also auf die Saison 22/23. Wie ist die dir in Erinnerung geblieben? Ich meine, jetzt mittlerweile ist es bald das meiste wieder in der Erde und die neue Saison startet. Aber vielleicht nochmal rückblickend, was hat dich da irgendwie geprägt und was war so ein bisschen für dich auch die Besonderheit in der vergangenen Saison?
Es war zunächst ein sehr routiniertes Jahr, würde ich sagen, was den Getreideanbau angeht. Wir hatten verschiedenste Witterungseinflüsse, die uns da sehr geprägt haben, hatten jetzt nicht den unendlichen Druck in der Fläche nachher, das sah erst alles sehr gut aus. Und die Einstellung draußen der Landwirte war so nach dem Motto, es drohen Gewinne, weil eben alles entsprechend gut aussah draußen in der Fläche. Und dann änderte sich ja das Wetter zur Ernte hin, als es dann reif war. Dann kam eine sehr, sehr lange Regenperiode, die ich auch in meiner Karriere, die schon ein paar Jahre andauert, so stark noch nicht erlebt habe. Es war extrem lang, es hörte gar nicht auf. Dass man mal so eine 2-Wochen-Periode in der Ernte Regen hat, das ist oft der Fall. Aber so lange, ich war, glaube ich, ja 3,5 oder 4 Wochen nonstop, wo das Getreide draußen erntebereit gestanden hätte, aber keiner ran konnte. Und dann hatten wir halt viel mit Ausfall, Durchwuchs und Hochlager und allen möglichen Dingen, die man eigentlich sich nicht wünschen würde, zu tun. Und dementsprechend sind dann auch ja die Qualitäten und aber auch die Erntemengen entsprechend nach unten gegangen für alle draußen.
Ich glaube, in dem Ausmaß auch ausgewachsenes Getreide auf dem Hänger zu sehen, das ist bei mir persönlich bestimmt 15 Jahre her. Das ist auf dem elterlichen Betrieb mal beim, ich glaube, einem Weizen vorgekommen. Danach hat man es eigentlich immer noch frühzeitig irgendwie vom Feld bekommen. Aber selbst in diesem Jahr vor ungefähr 15 Jahren, würde ich sagen, vom Bauchgefühl, war es lange nicht so intensiv wie in diesem Jahr. Also auch das so Flächen auch wirklich hektarweise auch gemulcht werden mussten oder so. Das war ja schon teilweise sehr extrem. Davor die Jahre war es ja hingegen immer relativ entspannt mit der Ernte. Wir hatten eigentlich stabile Hochphasen, wo man alles in Ruhe runterholen konnte. Da musste man abends gar nicht so lange dreschen. Man nimmt ja auch irgendwie aus jedem Jahr irgendwie was mit. Es gibt ja schon auch gewisse Trends, die sich auch über Jahre abzeichnen. Was würdest du sagen, ist so ein Lerneffekt, den man vielleicht jetzt auch mitnehmen kann aus der letzten Saison oder auch aus den letzten Jahren? Und was sind auch für dich und auch in deinem Gebiet auch so die großen Themen, mit denen man sich auch zunehmend da beschäftigt?
Lerneffekte aus der letzten Saison wüsste ich jetzt nicht unbedingt so, was man da Tolles ableiten könnte. Letzten Endes ist es so, jedes Jahr ist anders, jedes Jahr ist neu. Und man muss diese Situation sowieso als Betriebsleiter jedes Jahr neu bewerten und entsprechend reagieren. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das nächstes Jahr da große Panik ausbricht und alle Leute ihr Getreide mit 17 oder 18% abdreschen, sondern es wird halt angepasst auf die Situation erfolgen.
Wenn wir dann die Brücke schlagen und in die aktuelle Saison schauen, ihr habt ja auch Marschböden, hast du gesagt. Ist denn überhaupt schon das Getreide bei euch komplett in der Ernte? Weil ich das doch auch bei vielen Landwirten noch mitkriege, die teilweise noch Körnermais stehen haben oder vielleicht die Flächen geerntet, aber noch nicht gesät haben, weil halt eben wir jetzt natürlich auch schon wieder mit langanhaltenden Niederschlägen zu kämpfen haben. Was ja grundsätzlich eigentlich immer erstmal auch gut ist. Also ich finde, man sollte mal vorsichtig sein, sich über Niederschlag zu beschweren, aber wie ist die Situation bei euch vor Ort?
Ja, grundsätzlich, also bei uns in der Region haben wir irgendwie im normalen Jahr 750 Liter Niederschlag. In trockenen Jahren oder sehr trockenen dann 500 und zu einem Jahr wie diesem geht es auch mal nach über 1000. Das ist alles noch irgendwo in der Normalverteilung drin, würde ich sagen. Was so ist, dadurch, dass in der Marsch ja der Fuchsschwanz das Leitunkraut ist zum Beispiel, wird ja auch oft versucht, den Saatzeitpunkt etwas nach hinten zu legen, denn je weiter wir nach hinten kommen mit dem Saatzeitpunkt, desto einfacher haben wir es nachher in der Fuchsschwanzbekämpfung auch. Das ist natürlich in diesem Jahr so ein bisschen schwierig, denn die Leute, die das nach hinten geschoben haben, die haben eben noch nicht viel ausgesät. Und andersrum genauso, die Leute, die früh ausgesät haben, denen ist doch auch einiges verregnet, entweder verschlemmte Böden oder tatsächlich ertrunkenes Getreide auf den Flächen, sieht man jetzt auch zunehmend mehr. Und was natürlich so ist, die Behandlungsquoten der Herbstspritzungen sind weit weg von dem, was wir eigentlich uns hätten vorstellen wollen, weil einfach keiner fahren konnte. Die waren schon froh, wenn sie es gedrillt bekommen haben. So muss man es wohl sehen. Sieht aber auf der Geest auch nicht anders aus. Auf der Geest waren jede Menge Flächen, wo der Mais noch nicht geerntet war. Und entsprechend, als er dann geerntet war, konnte anschließend die Bestellung nicht mehr erfolgen, weil es permanent am Regnen war. Und da ist das ja sehr herausfordernd in Summe für diesen Herbst. Und wir werden deutlich mehr Sommerungen bekommen im nächsten Jahr und auch eine deutlich höhere Behandlungsquote im Frühjahr.
Was bedeutet das für den Pflanzenschutz konkret? Also viele Sachen, die man ja sonst als Bodenherbizid, denke ich, zeitnah mit der Aussaat kombiniert hätte, hast ja gesagt, konnte jetzt nicht stattfinden. Gerade auch mit Blick auf Resistenzmanagement. Also wie muss man das früher da angehen?
Also ich zäume das Pferd mal anders aus. Ich habe die ganze Zeit gesagt, draußen in der Fläche, bleibt ruhig, wartet nochmal 14 Tage. Irgendwann wird es auch wieder ruhiger vom Wetter und haben das so vor uns hergeschoben. So, und jetzt sind wir aber ja deutlich nach Ende November schon gekommen und da haben ja auch viele Produkte schon eine Drehenauflage. Wenn wir da jetzt mal gucken, bei uns haben wir mit dem Mateno zum Beispiel keine Drehenauflage, könnten das jetzt noch fahren, wenn die Befahrbarkeit der Fläche es denn zuließe und wenn wir noch nicht komplett eingefroren sind. Das ist das nächste Thema so für diesen Herbst. Also man könnte jetzt, wenn die Befahrbarkeit denn da ist, schon noch was fahren. Solange es nicht auf Dauerfrost geht, das Wetter. Und für die Frühjahrssaison wird das natürlich auch sehr herausfordernd. Erstmal muss man schauen, was bleibt denn überhaupt von den gedrillten Beständen in der Fläche verwertbar über? Denn die Staunässe-Schäden sind ja zu sehen jetzt überall schon, wenn man sehenden Auges durch die Gegend fährt. Da müssen wir mal schauen, ob da dann noch Teilumbrüche kommen oder wie das überhaupt so aussieht. Oder die Flächen, die noch gar nicht herbstbehandelt sind, wie groß ist der Fuchsschwanz da an den Stellen? Da sind wir natürlich relativ gut aufgestellt, dadurch, dass wir letztes Jahr das Incelo gelauncht haben. Das ist ein breites Produkt, womit wir auch Dicotylenwirkung entsprechend haben im Frühjahr. Also für die Frühjahrsbehandlung sind wir gut dargestellt. Und ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken, was von den Flächen so überbleibt und was noch so da ist und wie groß das denn alles so geworden ist.
Wir haben in vergangenen Folgen schon mal über das Thema Resistenzen gesprochen. Da kann ich auch jedem, der gerade ja zuhört, auch nochmal empfehlen, da reinzuhören. Und bei euch auf der Internetseite von Bayer gibt es auch eine ganz gute Karte und ganz viel Infomaterial auch zu dem Thema ja Ungräser und Resistenzen. Die Frage jetzt nochmal an dich: In den Folgen, wo wir darüber gesprochen haben, kam auch immer so ein bisschen raus, dass man sich auch an verschiedenen Maßnahmen bedienen soll, um einfach auch da dem einher zu gehen. Jetzt fällt eine wichtige Maßnahme ja eigentlich weg, dadurch, dass viele jetzt in den Winterungen vielleicht auch nicht über Vorauflauf oder Bodenherbizide agieren konnten. Wirft euch das im Norden auch so ein bisschen bei der Unkrautbekämpfung wieder zurück oder wie schätzt du die Situation jetzt ein?
Also was das Resistenzmanagement des Fuchsschwanzes angeht, würde ich das noch gar nicht als so dramatisch ansehen. Denn da war zum Beispiel im Frühjahr diesen Jahres, war es glaube ich, oben in der Marsch ein großes Fuchsschwanzkomposium mit etwaigen Fachleuten. Und letzten Endes kommen wir immer wieder an der gleichen Stelle an. Wir müssen mehr Fruchtfolge bringen. Gerade in der Marsch. Die Marsch ist natürlich eine Kernregion des Weizenanbaus, weil Weizen über die Jahre immer am besten gerechnet hat. Nichtsdestotrotz, gerade vor dem Hintergrund des Resistenzmanagements, müssen wir da auch mehr Fruchtfolge eingehen, sprich entsprechende Sommerungen bringen, die auch andere Wirkstoffe zulassen. Ein toller Baustein wäre Mais tatsächlich, auch wenn der von der Politik nicht unbedingt gewollt und gewünscht ist. Aber gerade im Mais haben wir verschiedenste Produkte, die da entsprechend auch am Fuchsschwanz mehr können als die, hauptsächlich sind es ja Sulfonylharnstoffe, die wir im Herbst bringen können. Das ist ein großer Punkt. Aber bei der Marsch ist wieder das Problem, wenn ich Mais anbaue, muss ich den auch runterbekommen können im Herbst. Das ist dann immer so das Thema, wenn wir einregnen. Dann kriegen wir den Mais eben nicht gut runter. Das hat man dieses Jahr auch gesehen. Der Mais in der Marsch war spät, aus den Gründen, die wir eingangs hatten, dass er sich im Mai so schwer tat. Und da findet dann natürlich auch bei der Ernte das ein oder andere Spannende statt, was dann auch zu Strukturschäden wieder in den Böden führt. Also es ist ein bisschen divergenter. Was natürlich so ist, in Sommerungen wie der Ackerbohne oder ähnlichem haben wir auch gute Möglichkeiten, da entsprechend mit dem Bandur was zu machen im Fuchsschwanz. Und da sehe ich durchaus auch Chancen drin, wenn wir jetzt nicht so viel Weizen bekommen in der Marsch, wie wir sonst gehabt hätten.
Wir haben jetzt ja viel über die Unkraut- und Ungräserkontrolle gesprochen. Was sind sonst Empfehlungen oder Themen, mit denen du worüber du mit den Landwirten da draußen sprichst, um irgendwie einfach auch, ja, vielleicht jetzt Nährstoffversorgung, Fungizid, ab wann wird das ein Thema jetzt gerade, wenn wir auch so viel Feuchtigkeit in den Beständen haben? Also was sind sonst die Themen, über die ihr aktuell noch sprecht?
Also Fungizide im Herbst sind ja eigentlich sowieso kein Thema, rein zulassungsmäßig schon nicht. Dann dieses Jahr sowieso nicht, weil die Bestände nicht überentwickelt sind. Das ist eigentlich eher in Saisons wie dem letzten Herbst ein Problem, wo früh gesät worden ist und die Bestände stark entwickelt in den Winter gegangen sind mit sehr viel Blattmasse, die dann bei dem warmen Wetter tatsächlich auch schon von dem einen oder anderen Thema angegriffen wurden. Insektizide Themen wären eventuell aufgekommen, hat sich jetzt auch ein bisschen bei der Hand genommen. Also die Kontrollen der Kammern hatten relativ viel Virusaufladung der Läuse in Mais- und Zwischenfruchtbeständen ergeben. Aber dadurch, dass das jetzt alles mit dem Wetter so dahingegangen ist, hat sich das auch ziemlich bei der Hand genommen. Was natürlich noch ein Thema ist, ist der Erdfloh im Raps gewesen, der auf der Geest nicht so das Problem war. In der Marsch sind schon Bestände dabei gewesen, die sehr stark vom Erdfloh in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Wo man aber nichts machen konnte, musste man leider zusehen, weil die Leute nicht fahren konnten auf Macker.
Du hast gesagt, bei dir ist es ja auch sehr stark saisonal abhängig, was du tust oder wie dein Alltag auch aussieht. Und die Pflanzen, die gehen ja jetzt so langsam, oder die Vegetation, die geht jetzt so langsam in Winterruhe. Wie sehen denn für dich jetzt noch die nächsten Wochen aus?
Die nächsten Wochen, wie sehen die aus? Ja, gute Frage. Ja, wir machen natürlich jetzt noch viele Kundenbesuche vor Weihnachten. Wir machen noch die letzten Dinge mit dem Handel und wir fangen natürlich jetzt an, unsere Winterveranstaltungen zu planen und uns entsprechend auch darauf vorzubereiten, dass wir die Vortragsveranstaltungen, in der wir das Briefing draußen in der Fläche machen, was wir nächstes Jahr an neuen Produkten haben oder wo die Probleme liegen oder wo wir entsprechend mehr können als andere, den Landwirten draußen in der Fläche vorstellen.
Und genau, es geht auf Weihnachten zu, das heißt, ja, eine Zeit des Gebens. Und wir haben uns auch anlässlich des, ja, jetzt anstehenden Nikolauses auch eine Besonderheit überlegt, die ich allen Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt mit auf den Weg geben kann. Denn wenn ihr euch an unsere Mailadresse sh-podcast@bayer.com könnt ihr uns schreiben und die ersten 10 Einsendungen bekommen ein kleines Überraschungspaket zugeschickt. Das ist so noch eine Besonderheit, die wir jetzt allen mit auf den Weg geben können. Und ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Frank, für den Einblick in dein Tätigkeitsfeld und das Update zum Thema Getreide. Also ich denke, das sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten und ich denke, wir werden auch dann spätestens im nächsten Frühjahr, wir bleiben ja dran mit unseren Folgen, alle 2 Wochen am Mittwoch und werden dann auch nochmal ein Update vom Feld mit Sicherheit geben und nochmal schauen, wie sich das Getreide entwickelt hat und ja, mit welchen Herausforderungen wir dann zu tun haben, denn das haben wir gesagt, jedes Jahr ist anders, es ist alles irgendwie individuell und da gilt es sich dann drauf einzustellen. Also vielen Dank, Frank, für deine Zeit.
Ja, ebenfalls vielen Dank.